Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily, speziell Meilensteine der Schweizer Geschichte. Und mein Name ist Roman Zeller. Christoph Mörgli steht zwar bereit, aber ich will Ihnen noch kurz zeigen, wo wir hier sind. Wir sind im Kanton Zürich, genauer gesagt in der Stadt Zürich. Hinter mir sehen Sie das Walchetor und auf der anderen Seite, wenn ich hier den Schwenk mache, sehen wir die kantonale Verwaltung. Und nun sehen wir hier den Professor Christoph Mörgli, der bereit ist, um uns hier ein paar Geschichten und ja, Meilen, eben einen Meilenstein der Geschichte, der Schweizer Geschichte näher zu bringen. Christoph, was machen wir hier? Warum sind wir hier heute in Zürich beim Walchetor und der kantonalen Verwaltung?
Grüezi miteinander. Wir befinden uns hier wegen der Erinnerungstafel hinter uns in Stein gemeißelt. Und es handelt sich hier um einen Dank des ungarischen Volkes, hätte ich fast gesagt, nicht des gesamten Volkes, aber der Ungarn Flüchtlinge, die im Jahr 1956 in großer Zahl in die Schweiz gekommen sind, hier sehr gastliche Aufnahme gefunden haben und sich dann 1971 in Form dieser Tafel am kantonalen Verwaltungsgebäude des Kaspar-Escher-Hauses bedankt haben.
Vielleicht ganz kurz, das ist die Plakette hinter uns, Sie sehen sie eingeblendet. Christoph, Ungarnaufstand 1956. Für jene, die das nicht mehr, dieses historische Ereignis nicht mehr so ganz präsent haben, kannst du da einen kurzen Überblick verschaffen, skizzieren? Um was ging es da genau beim Ungarnaufstand 1956?
Wir befinden uns im Kalten Krieg des Ostens gegen den Westen, der NATO gegen den Warschauer Pakt. Und Stalin ist aber bereits verstorben 1953. Und das führte zu einer, man könnte vielleicht sagen, etwas weniger klirrenden Eiszeit, zu einer Art Tauwetter. Und die Staaten im Osten, die von der Sowjetunion beherrscht waren, die osteuropäischen Staaten, haben gehofft, dass jetzt unter dem neuen Mann, unter Chruschtschow, dem Nachfolger von Stalin, ein etwas liberaleres Klima möglich ist. Vor allem die Ungarn, die eigentlich im Grunde westlich geblieben sind, trotz eben dem Kommunismus, der da siegreich sein Haupt erhob, nachdem eben die Ungarn natürlich mit den Nazis zusammen im Zweiten Weltkrieg paktiert haben und dann auch besiegt wurden. Und es wurde eine Art Kolonie unter Sowjetherrschaft. Und das wollte man etwas lockern. Es kam dann auch ein neuer Ministerpräsident ans Ruder, Imre Nagy, der eben ein bisschen einen neuen Wind versprach. Und vor allem von den Studenten aus gingen die Forderungen nach individuellen Freiheitsrechten, nach der Abschüttelung dieses sowjetischen Jochs, auch nach nationaler Selbstbestimmung, nationaler Würde. Und das Ganze begann in Massenprotesten am 23. Oktober 1956.
Was eine Art Putsch, blutiger Aufstand, Krieg, riesige Verwüstung. Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, es war vorerst ein friedlicher Protest von Hunderttausenden, eben zuerst Studenten. Es haben sich dann aber auch sehr viele andere angeschlossen. Das war vor allem natürlich in der Hauptstadt Budapest. Und man hat dann sich allerdings von der Regierung aus ein Stück weit gewehrt und der Druck kam dann rasch von der Sowjetunion, so dass Panzer eingefahren sind, dann bereits am 4. November 1956 und der Ungarnaufstand ist in sich zusammengebrochen. Man hatte schlicht einfach nicht die Möglichkeiten, sich da wirkungsvoll gegen diese massive sowjetische Übermacht zur Wehr zu setzen.
Was entsprechend dazu führte, dass eben die Aufständischen flüchten mussten in die Schweiz, nach Europa. Wie ging es da weiter?
Das ist so, es kam dann zu ganz erheblichen Flüchtlingsströmen. Vielleicht muss man auch noch sagen, dass der Westen nicht so richtig geeint war angesichts dieses Ungarnaufstandes. Der Westen hat da auch nicht massiv geholfen. Da haben wir wieder die globale Situation im Zusammenhang mit der Suez-Krise. Da waren eben die Engländer und Franzosen einerseits und die Amerikaner nicht einig. Und man war da ein bisschen gelähmt in diesem Jahr 1956. So, dass man eigentlich tatenlos zugesehen hat. Sehr viele sahen keine Zukunft mehr in Ungarn, als dieser Aufstand dann in sich zusammenbrach. Sie sind hauptsächlich nach Österreich geflüchtet, dort in großen Lagern gelebt. Ich würde meinen, etwa gegen 250.000 Menschen. Und man hat dann versucht, von der Flüchtlingshilfe her, die etwas zu verteilen in den Westen. Manche sind nach Übersee gegangen. Und aber etwa 14.000 dauernd dann in die Schweiz gekommen und auch hier geblieben.
14.000, wie kann man sich das damals in den 50er Jahren vorstellen? Verteilungszentren, Asylzentren, gab es das damals? Wie ist man mit diesen Ungarn umgegangen?
Die Schweizer waren außerordentlich solidarisch und haben da mitgefiebert mit diesem Aufstand der Ungarn. Vor allem auch die Studenten waren sehr, sehr solidarisch und die Hochschulen. Viele waren eben Studenten, junge Leute, die dann kamen, die eine neue Zukunft haben wollten. Und die konnten dann also sehr, sehr rasch sich eingliedern in die verschiedenen Hochschulen der Schweiz. Es gab auch entsprechende Organisationen, Ungarn Direkthilfe, studentische Direkthilfe und so weiter, die sich spontan gebildet haben. Spätere Politiker haben da auch mitgewirkt. Elisabeth Kopp zum Beispiel als 19-jährige Studentin war da aktiv. Ein Walter Rentschler, später sozialdemokratischer Nationalrat. Also es gab eine große Solidarisierungswelle und man hat die Ungarn, glaube man kann sagen, mit offenen Armen empfangen und sie haben sich wiederum aber ganz außerordentlich rasch integriert. Also war überhaupt keine problematische Flüchtlingsgruppe für die Schweiz.
Man hatte immer wieder diese Flüchtlingsbewegungen, jetzt auch in neuerer Zeit, die Ukrainer, die da auch geflüchtet sind, ein Nachbarsland von Ungarn. Warum war es mit den Ungarn, warum funktionierte diese Integration der Ungarn derart reibungslos? Was zeichnet vielleicht auch die Ungarn aus, weshalb sie eben in der Schweiz eingegliedert werden konnten?
Die Ungarn wollten sich rasch eingliedern. Sie haben die Sprache rasch gelernt. Sie haben Mundart gelernt. Ich kenne ein Beispiel. Wir kennen es beide von einem Geologen und Musiker, der bereits nach wenigen Tagen fast sich über die Chaiberbude beschwerte, wo er einquartiert wurde. Also, die haben sich wirklich sehr bemüht, da rasch Fuß zu fassen und die Sprache auch zu lernen. Es war natürlich auch kulturell kein gewaltiger Unterschied. Ungarn, Schweiz, das war ganz ähnlich und das hat in dieser Hinsicht keine Probleme gemacht. Sie durften auch sofort arbeiten, also waren eigentlich Schutzstatus S, wie man heute sagen würde. Aber es gab sehr viel weniger Probleme als beispielsweise mit den Ukrainern, die Ungarn hier im Studium vorankommen zu lassen und sie dann in den Arbeitsprozess einzugliedern.
Gibt es auch Beispiele von Ungarn, die dann später zurückgekehrt sind? Wie viele von diesen 14.000, die da anfänglich in die Schweiz kamen, sind am Ende geblieben?
Ich würde meinen, diese 14.000, das ist die Zahl etwa rund, vielleicht auch ein bisschen weniger, die wirklich geblieben sind. Es gab dann einige, die sind wenigstens teilweise zurückgekehrt dann nach 1989, als Ungarn wieder westlich wurde, oder haben da Ferien verbracht, sind zu den Verwandten wieder zurückgegangen. Dauernd sich niedergelassen haben, glaube ich, die wenigsten sich wieder in Ungarn. Die waren natürlich dann schon in zweiter, dritter Generation hier verwurzelt. Aber viele pflegen in ihren Vereinen noch immer ihre alte Heimat.
Was gibt es generell über das Verhältnis Schweiz-Ungarn zu sagen? Hat dieser Ungarn-Aufstand, diese Flüchtlingsbewegung, diese Integration, hat das spezielle Verbindungen ausgelöst, spezielle Bezüge? Weißt du da etwas?
Ja, man hat durchaus dann solche Vereinigungen gegründet. Man hat auch immer wieder dann Schweizer Behörden eingeladen an diese entsprechenden Jahrestagungen, an die Feiern der Ungarn. Da war ein nahes und gutes Verhältnis mit den Schweizer Behörden. Das sieht man ja auch in dieser Tafel. Die Dankbarkeit war wirklich groß und wurde auch zum Ausdruck gebracht. Und viele Ungarn haben eben sehr erfolgreich dann sich hier integriert. Viele auch in akademischen Berufen natürlich und hatten dann entsprechenden Erfolg.
Was weißt du über das heutige Verhältnis Schweiz-Ungarn auf höchster Staatsebene? Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit hatten wir den Ministerpräsidenten Viktor Orban zu Gast, wurde, ja, sagen wir mal, nicht gerade unherzlich, aber auch nicht gerade mit ganz offenen Armen empfangen. Wie sieht es da auf höchster staatlicher Ebene aus, Verhältnis Schweiz-Ungarn, die Verbindungen?
Die Ungarn sind ein freiheitsliebendes Volk, auch ein stolzes Volk. Die Nation ist für die Ungarn wichtig. Auch, wie ich meine, die Religion ist nach wie vor wichtiger für die Ungarn. Es ist übrigens nicht nur eine Religion, sondern da gibt es auch sehr alte Beziehungen zur Schweiz, in dem eben das helvetische Bekenntnis, der reformiert calvinistisch-zwinglianische Glaube in Ungarn durchaus auch verbreitet ist. Ministerpräsident Orban beispielsweise ist ein Reformierter, was viele nicht wissen, aber die meisten sind schon katholisch, natürlich von der Habsburger Monarchie her. Aber da gab es durchaus natürlich dann ein bisschen Spannungen, als Ungarn zur Europäischen Union kam, was sie wollten, aber sich dann doch ein bisschen wieder vielleicht fast ganz so, nein, ist etwas übertrieben, aber doch wieder ein bisschen unter der Knute sehen, indem natürlich die Ungarn jetzt schon auch wieder von außen geführt werden. Und es gibt da sehr viele Einmischungen von außen. Man will den Ungarn sagen, was sie zu tun haben im Inneren, sonst wird auch mit Entzug von Geldern gedroht und so weiter. Das haben viele Ungarn nicht sehr gerne, weil sie eben doch ihre nationale Unabhängigkeit so gut wie möglich bewahren möchten.
Also würdest du sagen, die Ungarn sind den Schweizern mentalitätsmäßig näher als viele glauben?
Das würde ich meinen. Die Ungarn gehören auch zu jenen Migranten, das kann man wirklich, glaube ich, nachweisen, die auch eher liberal-konservativ stimmen und wählen. Das ist mit den Südeuropäern etwas weniger der Fall. Die sind eher gewerkschaftlich dann interessiert und organisiert. Also das ist eine, würde ich doch meinen, liberal-marktwirtschaftlich ausgerichtete, auch leistungsmäßig interessierte Bevölkerungsgruppe, die der Schweiz sehr gut getan hat.
Was mich interessiert, wir haben jetzt vor allem über Ungarn gesprochen, über ungarische Flüchtlinge, über den Ungarnaufstand, was ja vor allem ein Meilenstein in der ungarischen Geschichte ist. Warum siehst du diese Plakette bzw. diesen Aufstand für die Schweiz als Meilenstein?
Die Schweiz hat außerordentlich mitgelitten. Das war wirklich eine große Bewegung der Solidarität. Man hat das auch möglichst unbürokratisch dann gestaltet. Der damalige Justizminister, Bundesrat Markus Feldmann, hat geschaut, dass die wirklich kommen. Es war natürlich auch eine massive Stimmung des Antikommunismus in der Schweiz. Man hatte den Kommunismus wirklich nicht gern und hat den Opfern dieses Kommunismus sehr gerne geholfen. Als dann natürlich die Sowjetpanzer diesen Aufstand niederwalzten, ganz ähnlich wie 1968 dann entsprechende Bewegungen in der Tschechoslowakei, da war die Empörung in der Bevölkerung groß. Es haben dreiminütige Schweigeminuten stattgefunden, landesweit, alle Kirchenglocken haben geläutet. Also die Schweiz hat hier wirklich mitgefiebert und mitgelitten.
Solidarität mit den Ungarn. Solidarität ist heute aktueller, quasi wie fast noch nie. Man kann aber nicht der ganzen Welt helfen. Was lernen wir von dieser Solidaritätsbekundung, von dieser Integration und Aufnahme hinsichtlich oder mit den Ungarn? Was lernen wir da für zukünftige Konflikte? Mit wem sollen wir solidarisch sein? Aus welchen Gründen? Was lernst du da?
Ja, die biblische Nächstenliebe heißt vielleicht nicht ganz zu Unrecht Nächstenliebe. Man kann nicht für alle verantwortlich sein und schon gar nicht für die Fernsten. Und je ferner natürlich solche Flüchtlingsströme sind, desto schwieriger gestaltet sich dann die Integration, weil eben auch der Ausbildungsstand nicht ähnlich ist und ein Einschleusen in den Arbeitsprozess sehr, sehr schwierig ist. Wir sehen das heute bei den Ukrainern, wo ja die Arbeitstätigkeit, obwohl sie sofort arbeiten dürften aufgrund ihres Schutzstatus S, viel tiefer ist, als man eigentlich erwartet hat.
Gibt es im Zusammenhang mit den Ungarn, mit der Integration, mit der Solidaritätsbekennung, gibt es da eine Person der Schweiz, die besonders heraussticht?
Das ist schwer zu sagen. Man hat immer wieder gesprochen von diesen Studenten, den damaligen, die nachher politische Karriere gemacht haben. Aber irgendein Anführer der Ungarn gab es in dem Sinne nicht. Und auch bei der schweizerischen politischen Szene gab es jetzt nicht eine Figur, die da besonders herausgeragt ist. Das war wirklich eine breite Bewegung, würde ich meinen. Und zwar von links bis rechts, dass man empört war über das, was da passierte und dass man wirklich den Ungarn helfen wollte.
Was haben wir vergessen? Was gibt es sonst noch Interessantes anzumerken?
Die Beziehungen der Schweiz zu Ungarn sind natürlich viel älter. Man könnte da zurückgehen auf die Industrialisierung. Da hat ein Abraham Ganz aus Embrach sehr wesentlich die Schwermetallindustrie vorangebracht. Es gibt ein berühmtes Café in Budapest, benannt nach einem Westschweizer. Und dann gab es natürlich nach dem Ersten Weltkrieg, als Ungarn dann von Österreich sich aus dieser Doppelmonarchie löste, etwas Spannungen, weil Kaiser Karl, der abgesetzte Kaiser Karl, von der Schweiz aus die ungarische Krone zurückerobern wollte. Nachher war das Verhältnis wieder gut, bis dann eben natürlich die Nazis in Ungarn gewütet haben. Und da ist zu nennen der Name von Konsul Karl Lutz, der Zehntausende von Schutzbriefen ausgestellt hat für Juden und sie so in Budapest wirklich retten konnte. Das ist eine ganz große Tat dieses Diplomaten, die damals kaum gewürdigt wurde. 56 Flüchtlingsströme war dann wiederum ganz wichtig und seither sind die Beziehungen gegenseitig entspannt und gut.
Vielen Dank, Christoph, für diese Ausführung. Ihnen danken wir ganz herzlich bei diesen winterlich frostigen Temperaturen und mit den Eindrücken dieser Plakette direkt neben der kantonalen Verwaltung in Zürich. Geben wir zurück nach Zürich. Einen schönen Tag und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Meilensteine der Schweizer Geschichte. Vielen herzlichen Dank.